Aber es muss zuerst dieser Irrtum raus, also es muss anders gedacht werden und dann ändern sich die
Genau,
Verhältnisse.
sehe ich auch so. Ja.
Also wenn jetzt zum Beispiel meine Vision ist, ich würde gerne in einer Schenkungsgesellschaft ohne Geld leben, ja, die Vision kann ich haben und kann vielleicht auch so für mich persönlich schon ein bisschen danach
Im
leben,
kleinen Rahmen,
im
ja.
kleinen Rahmen, aber ändern wird sich das erst, wenn die gesamte Menschheit anders denkt.
Richtig, wenn da richtig so ein Sprung passiert, da wird dann ein Schalter umgelegt und solche Phänomene, wo man jetzt davon träumt oder das als Ideal sieht, das wird dann normal sein. Das wird einfach wie ein Nebeneffekt dazukommen. Das braucht nur dies, das ist so die größte Revolution, die uns dazu bevorsteht. Wenn das, wenn der Punkt erreicht ist, passiert alles andere, alle anderen Visionen von selbst.
Kann man das fördern oder ist es überhaupt sinnvoll, das versuchen zu fördern? Oder
Ich sehe schon als sinnvoll. Sinnvoll heißt ja nicht, dass es klappt. Ne? Sinnvoll kann ja heißen, dass man sagt, ja, hey, da arbeitet man mit oder da sieht man einen Sinn drin. Ob es dann erfüllt wird oder nicht, das wird das Leben zeigen. Ne? Aber ich sehe es als Sinn, weil ich auch nur dort eine Zukunft für die Menschheit sehe. Also anders sehe ich keine.
siehst du es so, dass es in bestimmten Regionen der Welt das Bewusstsein in Anführungsstrichen weiter ist als in anderen, also zum Beispiel in Westeuropa, als in südlichen Ländern, die noch viel mehr zu Krieg und Auseinandersetzung neigen?
Leider ist es so, ja, schon. Ich meine, es klingt zwar, ne, man muss halt aufpassen bei diesen Gedanken, ne, weil trotzdem sind wir, ist es immer gleichzeitig das da, dass auch in solchen, die sich mit anderen Dingen beschäftigen und noch mehr diesem Irrtum anhängen, ja, auch die sind Gott, auch die sind eins, auch die sind der eine und das. Aber das ist halt auch eine Sache eben von, letztlich auch von Unabhängigkeit, die man sich geschaffen hat. Ne? Es ist halt so, wenn irgendwo Erfolg ist, das sehr schwer wirtschaftlich auch zu kämpfen hat, ja, dann geht es nur ums tägliche Überleben, dann geht es nur darum, werde ich überhaupt satt. Ja? Da kommt dann auch die Gier natürlich dazu, weil noch auch die Erinnerung daran, dass ich eben nicht täglich satt wurde, treibt ja die Menschen, wenn sie dann einmal doch mehr haben, dazu zu horten. Ja? Und darum ist da auch noch eine nähere Verwandtschaft, nicht? Da, eine Nähe zu diesem Denken, zu dieser Gier, die ja nur eigentlich ein Überlebenswille ist. Und wenn es mehr ums Überleben geht, dann hat man nicht die freie Kapazität sozusagen, sich überhaupt mit solchen Dingen, mit Bewusstsein zu beschäftigen. Und mit der Frage letztlich, wer bin ich und wer bist du und was ist das Ganze? Das interessiert einen dann nicht, weil der Trieb, der Überlebenstrieb einfach stärker ist, wo es einfach dann darum geht, dass der Körper überlebt und was morgen ist, ist morgen. Aber die Unterschiede gibt es hundertprozentig.
Wie kommt religiöser Fanatismus zustande? Wie kommt religiöser
In
Fanatismus
dem
zustande?
jemand glaubt, seine Wahrheit ist eben, oder sein Gott oder seine Lehre ist höher als irgendeine andere, aber selbst die Erfahrung, die eigentlich zu dieser Lehre geführt hat, nicht gemacht hat. Weil letztlich sind alle Religionen gleich. Ja? Jede Religion ist am Anfang irgendeiner gestanden, der halt so eine spirituelle Einheitserfahrung gemacht hat oder auch die Erfahrung des Nichts, das ist letztlich das Gleiche. Ja? Das ist wie von zwei Seiten nach Mitternacht gehen, auf die Spitze gehen, von einem Berg zum Beispiel, ist alles und nichts. Und das, ob ich dann im Buddhismus, ob ich Hinduismus, Christentum, Islam, Zen, Taoismus, egal was, egal welche Religion, es ist überall am Anfang irgendeiner gestanden, der hat halt so eine Erfahrung gehabt und hat es auf seine Art und Weise ausgedrückt und daraus ist dann halt entstanden Interpretation, stille Post, ja, dass das falsch weitergegeben worden ist, dass interpretiert worden ist oder auch, dass ein Wahn dazukommen ist. Der religiöse Wahn ist halt genauso wie Genie und Wahnsinn knapp zusammenliegen, liegt auch der religiöse Wahn ziemlich knapp daneben. Und und dann wird mitverpackt irgendeine Moral geben, irgendeine Politik geben, was manchmal ja auch Sinn macht, ne? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die höchste Lehre, angenommen ein Teil von der höchsten Lehre ist, es ist alles okay, es ist alles immer schon Gott, es gibt nur eine Seele und du kannst nicht sterben, wenn dann ein Wahnsinniger daraus macht, naja, dann kann ich ja alle umbringen, weil es ist eh keiner drin, ne? Könnte ja passieren, dass einer das dann als Ausrede nimmt. Daraus entsteht dann religiöser Wahn und aus diesem religiösen Wahn im nächsten Schritt auch ein Extremismus, dass man sagt, ich kämpfe jetzt für das. Und meistens ist es eine Ausrede, weil in Wirklichkeit ist das Erleben der eigenen Aggressivität unter dem Mantel der Religion. Ne? Das ist leider halt da, führt es dazu, dass dann viele Religion ablehnen und sagen, die Religion oder das Spirituelle überhaupt ist schuld an die ganzen Kriege, die wir früher gehabt haben. Aber wenn man ganz genau schaut, ist es auch so, ist auch umgekehrt. Das heißt, die Krieg haben wollten, die kämpfen wollten, die Aggressivität ausleben wollten, haben sich auch der Religion bedient als Ausrede, so im Namen Christi, im Namen Allahs oder sonst ihre Aggression zu leben. Ne? Weil eigentlich der Kern jeder Religion ist friedvoll. Ja? Egal welche Religion. Ja?
Wie kommt Nationalbewusstsein zustande?
Naja, das ist fast schon was Natürliches. Ne? Das ist die Weiterentwicklung von Familie und Stamm, ne? Wenn man größer geht. Ne? Man fängt, im Prinzip ist auch ein Ergebnis des Trennungsgedankens. Ja? Auch das würde verschwinden in dem Augenblick, wo der verschwindet. Weil ich fange an bei ich und du, ja? Indem ich schon zwei mache. Da habe ich meist noch eine Liebesbeziehung. Meist ist das ich und du im kleinen Keim. Ja? Bei der Familie ist das ja eher was Positives, eine Liebesbeziehung. Aber ich habe schon ich und du aufgetrennt. Im nächsten habe ich dann die Familie als kleine Gruppe, dann gibt es als nächstgrößere Gruppe, was weiß ich, der Stamm oder die Horde oder so, die sich dann verteidigt gegen einen anderen Stamm und so ist das entstanden. Also das hat da auch eine natürliche Entwicklung, ne? Dass man sich dann auch identifiziert darüber, zum Beispiel über Sprache und sagt, wir sprechen die Sprache oder wir glauben diese Religion oder wir haben diese Hautfarbe oder diese Sachen. Und da entsteht dann so eine Identität, ne? Wo man dann sagt, ich bin ein, was weiß ich, ne? Ich bin jetzt ein Deutscher, ein Franzose, ein Engländer oder sonst was. Das ist schon eine Art von Identität, die man da hat und hat was Natürliches. Drum wieder das gleiche Bild, wenn dieser Irrtum aufgelöst ist, löst sich das dann von selbst auf, weil die Illusion durchschaut ist, weil wir uns alle als Universumsbewohner sehen, ja? Nicht einmal als Planet Erde, ja, heute sagt man nur, wenn einer ein Globalist ist, sozusagen, er sieht sich als Bewohner des Planeten Erde, aber das ist schon Identifikation, noch eine zu viel, ja. So die vorletzte ist dann, oder die letzte ist dann, dass man sich als Universumsbewohner sieht, ne. Und auch das ist noch dann eine zu viel, weil letztlich ist man das Universum und fertig. Und all das sind nur Gedanken und Illusionen und eine Kette von Irrtümern, könnte man sagen. Aber ich sehe eigentlich im Nationalbewusstsein dadurch auch was Natürliches. Das ist einfach eine Fortsetzung von Familien- und Stammesbewusstsein. Also ist er nicht so zu verurteilen, wie es er immer verurteilt wird, wenn es nicht degeneriert, so wie bei Religion. Nicht? Auch Religion ist was Natürliches, Spirituelles, was entsteht. Und erst der Fanatismus, ja, in dem Augenblick, wo ich sage, ich bin besser oder unser Stamm ist besser und der andere Stamm, der gerade jetzt ausgeraubt hat, da fängt das Problem an. Ne? Aber nicht vorher.
Was ist die positive Seite davon?
Das Wir-Gefühl. Ja? So wie in der Familie, das Wir-Gefühl, dort wo die Liebe gelebt wird. Ja? Das Problem ist, dass die Liebe irgendwann eine Grenze hat. Das ist eigentlich das Problem. Ja, bei einem Stammesbewusstsein, ja, dass man es noch weiter ausbreiten könnte. Aber bis zu dieser Grenze wird Liebe gelebt. Ja. Und da, innerhalb dieser Grenze sozusagen, bewegt man sich in einem Feld der Liebe, könnte man sagen. Das Problem entsteht erst dadurch, dass ich eine Grenze überhaupt sehe. Ja. Aber innerhalb dessen ist es gelebte Liebe.
Wie siehst du das Phänomen Sport, also wo auch Nationen praktisch sich auseinandersetzen in Wettkämpfen?
Das ist halt dann die positive Form dieser Auseinandersetzung, wo man eigentlich schon Krieg transzendiert hat, ne? Auf eine positive Art und Weise. in einem Sportwettkampf, Olympische Spiele oder sowas. Da hat man sich, das ist so der bewusste Umgang damit, ne, dass ich sage, hey, ich möchte mich vergleichen, ich möchte besser sein, aber ich mache es nicht, indem ich den anderen umbringe, sondern ich laufe mit ihm 100 Meter um die Wette. Und dem einen gehört dann der schöne Pokal und dem anderen nicht, okay. Also das ist schon so ein transzendierter Umgang mit diesem, mit Krieg, ne, mit Konkurrenz.
Sollte Doping ganz freigestellt werden?
Das sind Fragen. ich hab da noch nicht so richtig viel drüber nachgedacht, aber ich denke mal, dass man möglicherweise da zwei Klassen machen müsste. Ne? So wie beim Profi- und Amateursport. Ne? Also eine Klasse, eine Liga, wo das erlaubt ist und die andere, wo es nicht erlaubt ist. Wobei es schwierig wird, dann da die Grenzen zu finden in der erlaubten Form, weil auch da, wenn man das weiter überlegt, das hätte ja Auswirkungen, wo man weiterdenken muss, wo es dann in Richtung Genmanipulation geht, nicht? Oder es gibt ja auch Läufer schon, da gibt es ja einen Läufer, der läuft mit Prothesen schneller als ohne Hilfsmittel, das heißt, man kriegt künstliche Gliedmaßen, also da muss man sich dann schon überlegen, wo hat man dann die Grenze, ne? Jetzt nicht nur vom Doping her, sondern auch von künstlichen Gliedmaßen, von genetischer Veränderung, Eingriff in die DNA, in Züchtung sozusagen von Sportkörpern, da wird es dann ethisch problematisch, denke ich mal. Das ist halt dann die Frage, wie das Publikum auch reagiert, wenn das Publikum bewusst ist, schaut es ja bei sowas gar nicht zu, sondern will nur natürliche Läufer zum Beispiel oder natürliche Radfahrer. Ja, also ich würde dann sagen, der eine springt zwar weiter, aber der andere springt mit seinen eigenen Beinen und deswegen interessiert mich der mehr, weil der weiterspringt mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder was, das wäre dann so wie der Hirsch, mit dem ich mich nicht mehr messen kann als Mensch, weil ein Hirsch ist ein anderes Wesen und das kann eben 20 Meter weit oder was weiß ich was springen. Also das ist ein schwieriges Thema, aber dieses Komplettverbot finde ich auch nicht ganz richtig, weil in der Praxis rennt es ja dann trotzdem, ne? Und dann unterm Tisch und letztlich muss es jeder machen, um überhaupt mithalten zu können. Also ein schwieriges Thema. Ne?
Findest du es auch pervers, dass Sportler zum Teil wahnsinnig viel verdienen, jetzt im Vergleich zu Menschen, die was sehr Sinnvolles machen, wie eine Krankenschwester?
Ich muss fast bei jeder Frage die sowohl als auch beleuchten, weil es hat fast jede Frage ja sowohl als auch oder jede Antwort, da gibt es immer ja oder nein. Einerseits ist es pervers, ja. Einerseits wäre ich selber eher für so eine Art Grundeinkommen, wo auch alles, was die Menschen machen, auch wenn sie sich kreativ in die Welt bringen, einmal so eine Art Grundeinkommen hätten, wo das sozusagen gleich belohnt wird, für das Sein an sich. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich ein Unterschied, ob es dann irgendeinen Künstler gibt, der sich auf eine Bühne stellt, wo unten überhaupt niemand steht und niemand zusieht und heutzutage würde das nicht lang machen, weil niemand Eintritt zahlt oder weil niemand die Bilder kauft oder niemand die Musik hört. Und dann gibt es auf der anderen Seite welche, wo 50.000 Leute in ein Stadion kommen, wie bei der Musik oder von mir aus bei einem Sportereignis. Ne? Und dann ist jetzt die Frage, dass das schon auch so ein Motivationsding ist, dass eben dann das Besondere, ja, ich halte auch nichts davon, wir sind ja alle gleich, wir sind ja jetzt schon alle gleich, wir sind alle der Gleiche, das Bewusstsein ist das Gleiche, aber die Formen, ja, die sind eben individuell und die haben auch was Besonderes und dieses Besondere möchte ja auch, letztlich ist es ja immer der Gleiche, der etwas Besonderes ist, ja, also ist er in dem Sinn ja auch wirklich was Besonderes. Es gibt ihn nämlich letztlich nur einmal. Aber auch in der Form möchte er blühen. Ja? Die Rose möchte schön sein. Ja? Und so möchten auch die Lebensformen etwas Besonderes sein. Und das möchte ich auch irgendwo nicht honoriert wissen, aber die Motivation, dass jetzt einer schneller laufen kann, höher springen kann oder schöner malen kann, schönere Musik machen kann als ein anderer und dann der andere wird dann vielleicht was anderes finden, wo er dann besser ist. Also ich würde es schon weiterhin irgendwie fördern, ob das jetzt über Geld ist oder wie auch immer, dass auch das Besondere Anerkennung findet, in irgendeiner Form. Ja. Weil das treibt die Evolution auch voran. Ja. Und da freut man sich ja dann auch, dass es einen Mozart geben darf, ne, der so eine tolle Musik gemacht hat. Das kann halt nicht jeder. Ne. Das ist halt so. Und das sollte man, solange es Ego gibt, ja, muss man das fast honorieren. Das ist so ein bisschen das Geheimnis vom Umgang mit Ego, dass das Ego so ein bisschen getätschelt werden muss, weil das ist auch eine Triebfeder. Ja, und wenn man das versteht, dann weiß man auch, warum zum Beispiel der Kommunismus, so wie er war in Russland, nicht funktioniert hat, aber der Kapitalismus schon, weil der spricht das Ego an. Und solange 99,9% der Menschen ein Ego haben, muss ich das Ego in meine Überlegungen mit einbauen. Ja, und darf es nicht vernachlässigen. Darum werden nur Wirtschaftsformen funktionieren, die das Ego mit berücksichtigen. Als Triebfeder.
Aber Ego ist auch nur eine Illusion, also eine Annahme. Das ist
eine Funktion. Ja, also ich meine jetzt die Funktion Ego, wo jemand sagt, ich bin dem Selbst hier näher als im anderen. Ja, dieser Egoismus, ne? Weil letztlich ist ja alles das gleiche Selbst und man ist sich ja auch wirklich hier näher als überall anders und kümmere mich zuerst mal hier, also Selbstliebe, das ist so die positive Form. Die negative Form ist, dass ich diesen Trennungsgedanken aufrechterhalte und dann mich selbst im anderen nicht erkenne. Ne? Da kann man sich, da kann man entwickeln, da kann man an sich arbeiten sozusagen, oder da kann die Menschheit, da hat es Arbeitsbedarf, nicht? Auch im anderen sich selbst zu erkennen. Aber solange das nicht ist, würde ich das einfach benutzen und muss man es weiter benutzen. Und es ist einfach eine Funktion. Es gibt, in Wirklichkeit ist es Illusion. Das ist schon klar, der Gedanke dahinter.
Muss man benutzen im Sinne von, dass das Leben funktioniert, oder in welchem Sinne von muss man benutzen?
Dass das System, das man sich ausdenkt, sozusagen, ich habe es jetzt aufs Wirtschaftssystem und so gemünzt, oder aufs Sozialsystem, dass das darauf Rücksicht nimmt. Ja, dass es nicht so tut, als würde es das Phänomen Ego, obwohl es Illusion ist, ja, das ist ja das Problem, vom Spirituellen her, ja, von den höchsten Gedanken wissen wir, Ego ist Illusion. Wenn wir jetzt aber in der Phänomenalität so tun, als würde es diese Illusion nicht geben, als würde es dieses Phänomen Ego nicht geben, und dann wird es nicht funktionieren. Dann wird ein System, das darauf basiert, jetzt noch nicht funktionieren, weil das in den Menschen passieren muss. Dieser Klick, dieses Umschalten, das muss in den Menschen passieren. Solange das nicht passiert ist, muss ich damit leben, ja, dass 99% der Menschen noch an diese Trennung glauben. Ja, und kann ein System nur funktionieren, wenn es das mit integriert.
Wie ist das für dich im praktischen Leben? Passiert das schon mal, dass du so reagierst in einer bestimmten Weise, dass dir auch klar wird, ah, das mache ich jetzt so oder da reagiere ich jetzt so drauf, eben um das Ego dieses Menschen nicht zu beleidigen oder um es zu unterstützen oder so? Ist das so, oder?
Prinzipiell ist es so, dass ich mich ja vom anderen nicht getrennt sehe. Ja? Das heißt, das hat sich eher wie ein Prozess verändert. Das ist nicht was, dass man immer wieder dran denkt, sondern wie ein Prozess schleift sich das ab. Ja? Dieses den anderen als etwas anderes sehen. Man tut es automatisch nicht mehr so. Und manchmal macht man es auch ganz bewusst. Ja? Das ist dann aber nur Gegensteuerung. Ja, weil man, wo man sich selbst quasi wie eine Art Korrektur, ja, wenn man es bewusst macht, ja, ist eigentlich der Fehler ja schon vorher passiert, so muss man sich es vorstellen. Ne? Da ist man eigentlich schon zur Seite geschritten, aus der Spur geschritten, könnte man fast sagen. Wenn man überhaupt bewusst daran denken muss, dass der andere, dass man den hätscheln sollte oder nicht verletzen sollte oder so irgendwas. Sondern letztlich passiert das von selbst, weil man ja der andere ist.